Vor zwei Wochen hörten wir, wie der Herr Jesus seine Gottheit den Menschen dargestellt hat. Und er machte es deutlich, dass er Sünden vergibt. Es wird gesagt, dass Nietzsche, der große Spötter, am Ende seines Lebens dieses Problem sah und dass er seinen Nachttisch um Vergebung der Sünden gebeten hat, in geistiger Umnachtung. Und es wird auf der anderen Seite, habe ich auch eine Kassette gehört, wo es von einem sterbenden Menschen gesprochen wurde und er sagte, das Größte, was mir geschehen kann, ist die Gewissheit, mir sind meine Sünden vergeben. Wir Menschen können zwar schon sagen, ja, deine Sünden sind vergeben, aber letztendlich, und das war ganz klar, kann nur Gott Sünden vergeben und kein Mensch. Nur der kann Sünden vergeben, bei dem wir schuldig geworden sind. Ja? Und vor zwei Wochen im Markus-Evangelium sind wir ja, Markus Kapitel 2, das ist auf Seite 1033 in unseren Bibeln, die wir hier in der Gemeinde haben. Wer jetzt gerne mitlesen will, was sicherlich von Vorteil ist, rechts und links, wo auch die Gesangbücher sind, das sind sicherlich noch ein paar Bibeln, kann gerne sich eine Bibel holen. Das ist also auf Seite 1033 im Markus-Evangelium, Kapitel 2. Und da wird also deutlich gemacht, dass der Herr Jesus einen Gelähmten nur deshalb gesund gemacht hat. Das war sein eigentlicher Grund, damit die herumstehenden Leute, die in diesem Haus waren, und zwar jeder Mann, begreifen soll, Jesus ist Gott. Er ist derjenige, der wirklich Sünden vergeben kann. Beim Lesen dieser Geschichte hat man aber auch den Eindruck, also als der Herr Jesus auch diesen Gelähmten gesagt hat, so jetzt steh auf, nimm dein Bett und geh, dass diese Demonstration von seiner Gottheit an den Menschen irgendwie so abgeperlt ist. Dass es nicht wirklich eingedrungen ist. Selbst wenn Jesus spricht, dann kann der Mensch so immun sein, dass er nicht wirklich die Botschaft aufnimmt, selbstverständlich aufnimmt und danach handelt. Denn es heißt hier in Vers 12, die Zuschauer und die Zuhörer, die preisen Gott. Das ist ja schon mal sehr gut. Aber dann sagen sie gleichzeitig, so etwas, naja, haben wir noch nie gesehen. Und in Matthäus Evangelium Kapitel 9, Vers 8 wird noch etwas gesagt, was sie so bewundernd erwähnen, welche Vollmacht Gott den Menschen gegeben hat. Aber ist es wirklich das Resultat, was Gott der Sohn will? Will er eine erstaunte Menge, die dann sagt, ja, also das war ja wirklich ein Wunder, da kann ich ja noch meinen Kindern davon erzählen. Sicher will der Herr, dass Menschen über Gott nachdenken. Und wenn sie sogar so weit kommen, dass sie dann auch noch ein Gebet sprechen, Gott, ich preise dich, was du getan hast, dann ist es sicherlich ein sehr guter Anfang. Aber ist denn Jesus da schon zum Ziel gekommen? Ich möchte etwas über die sogenannte Gottesstunde sprechen, die sicherlich hier auch zu finden war. Wir werden gleich merken, worum es geht. Die meisten von euch, wir leben ja in Bayern, waren schon auf einem sehr hohen Berg. Und es ist sehr erhebend, wenn tatsächlich ein Panorama sich vor unseren Augen zeigt, ja, wo wir weit hinsehen können und kein Nebel ist. Ja, das letzte Mal, wo ich auf dem Berg war, da war ich mit Hilverkusens dort und da war es ein bisschen nebliger. Wir hatten trotzdem eine sehr gute Gemeinschaft, aber auf einem hohen Berg zu sein und weit hin zu blicken, da wird so mancher dahin bewegt, dass er irgendwie Danke sagen will. Danke sagen, aber jetzt, wenn er ja, der unbeseelten Natur oder der unpersönlichen Natur Danke sagt, ja, wem will er denn danken? Und dann kommt so mancher auch dahin und sagt, danke Gott. Er hat vorher noch nicht viel mit ihm zu tun gehabt, aber er dankt jetzt Gott, weil er, ja, wem soll er denn sonst danken? Und weil er eben dies so erlebt hat. Aber schon beim Abstieg bekommt dieser Mensch ganz andere Gedanken. Ja? Dann war das, was er da oben erlebt hat, ja, das war doch sehr schön, aber jetzt hat ihm doch wieder der Alltag wieder und die Woche, die darauf folgt, dann ist nur sehr, sehr wenig davon zu merken, dass es hier einen Mensch gab, der auf dem Berg zu Gott gebetet hat. Es war eben nur ein Impuls der Freude und des Staunens. Gott schenkt solche Impulse, dass der Mensch von seinem Alltag, von dem, dass er um so verschiedene Dinge sich kümmern muss, dass er mal da herausgerissen wird und über Gott nachdenkt. Gott schenkt solche Gottesstunden im Leben eines Menschen, solche Augenblicke. Der Mensch sollte von seinem Todesschlaf einmal aufgerüttelt werden. Er soll mal geschüttelt werden. Und die Bibel sagt dazu, heute, wenn du seine Stimme hörst, das heißt, wenn du etwas von Gott irgendwie mitbekommst, dann verstock dein Herz nicht, dann verhärte dein Herz nicht. Es ist deine Chance. Gott ruft. Er ruft den, der von sich aus nicht Gott sucht, aber der dann irgendwo mal überwältigt wird oder in eine starke Not hineinkommt und der dann aufgrund dessen nach Gott ruft und fragt. Gott öffnet ihm dann einen Blick in die Wirklichkeit, in das, was wirklich zählt, in die Realität. Wir werden in dieser Welt permanent betrogen, weil uns gesagt wird, das, was hier läuft, ist alles. Und du musst schauen, dass du von hier so viel wie möglich mitbekommst. Denn danach ist alles aus. Das ist eine Lüge. Das ist nicht der Realität entsprechend. Und Gott lässt uns manchmal so hinter den Vorhang schauen, dass wir mal durchblicken, es gibt Gott. Und dann wird der die ganze Zeit geschlafen hat, mal kurz angestupst. Und das ist unsere Chance. Er erlebt in diesem Moment, dass es ein Erhalter dieses Lebens gibt oder ein Schöpfer dieses Lebens oder auch ein Richter dieses Lebens, meines Lebens. Was tut aber in der Regel der Mensch, der eine solche Gottesstunde erlebt hat? Er hat was erkennen dürfen und was tut er in der Regel? Er versinkt danach wieder in den Schlaf. Er spricht vielleicht nochmal ein Dankgebet, äußert sein Erstaunen und dann gibt es keine Buße. Dann gibt es keine Bekehrung. Dann gibt es keine Änderung in seiner Lebensgestaltung. Christus ist nicht der Mittelpunkt seines Lebens. Man war etwas berührt und fällt wieder zurück in den Schlaf. Und alles andere, was vorher schon wichtig war, ist auch jetzt wieder wichtig geworden. Warum nenne ich es den Todesschlaf? Weil der Mensch die Rettung vor der Hölle verschläft. Weil er die Hinwendung zu Christus, dem Retter, hinauszögert, so lange, bis es zu spät ist. Also der Herr Jesus macht bei der Heilung von dem Gelähmten deutlich, dass er in Wahrheit Gott ist. Er ist Gott, der Unmögliches möglich macht. Er kann in die Herzen der Kritiker hineinschauen. Diejenigen, die vor 2 Wochen da waren, haben das gehört, auch wie der Uwe Seidel das sehr gut ausgelegt hat. Wer es nicht gehört hat, soll es vom Internet runterladen, wenn er die Möglichkeit hat. Gute Predigt. Also, er kann in die Herzen der Jünger sehen und kann die Kritik genau benennen. Das wird in Markus 2, Vers 8 genannt. Und dann kann er diesen Gelähmten völlig heilen. So heilen, dass er sofort aufstehen kann und kann noch Lasten tragen. Und das Resultat dieser Demonstration ist bescheiden. Keine Massenbekehrung zu Jesus, dem Heiland der Welt. Ich kann nicht mal im Bibeltext lesen, ob irgendein anderer aus der Zuschauerschaft sich dem Herrn Jesus im Glauben anvertraut. Es bleibt bei dem Staunen und dann geht es eben weiter. Aber was mich davon doch noch fasziniert, ist dies, dass Jesus seinen Auftrag ernst nimmt. Dass er weitermacht. Er, der ewige Gott, der auf diese Erde gekommen ist, er kommt, um seinen Dienst auszuführen, ganz gleich, wie die Reaktion der Menschen ist. Er geht. Er lässt sich nicht entmutigen und bricht auch nicht ab. Wozu ist der Herr Jesus gekommen? Sicher, wenn wir an den schmerzhaften Höhepunkt seines Lebens denken, die stellvertretende Opferung für unsere Sünden am Kreuz, dann ist das sicher richtig. Dazu ist er gekommen. Jesus soll am Kreuz für die Sünden der Welt sterben. Aber ich möchte hier noch etwas aus dem Bibeltext nennen, ein weiterer Grund, und zwar im Markus-Evangelium Kapitel 1, Vers 38, da wird deutlich, dass Jesus gekommen ist, um zu lehren, um die Menschen mit Informationen, Informationen ihnen zu geben. Sie sollen wissen, wie man zu Gott in den Himmel kommt. Sie sollen nicht im geistlichen Dunkeln bleiben, in der Finsternis, die den Blick verstellt auf solche Fragen wie sieht Gott eigentlich mein Leben? Was denkt Gott über mich? Viele Leute wissen weder was von Gott, noch was denkt Gott über mich. Aber darüber spricht Jesus. Oder was kommt nach dem Tod? Oder was ist der Sinn meines Lebens? Wozu esse ich meine Kartoffeln und esse meinen Salat oder sonst was? Warum lebe ich überhaupt da? Was ist der Sinn meines Daseins? Welcher Weg führt garantiert in den Himmel? Und wie kann ich dorthin kommen? Informationen, die Jesus den Menschen gibt, das brauchen wir. Der Sohn ist gekommen, um uns das Evangelium zu sagen. Er zeigt, wo der Schlüssel ist aus der Todeszelle, damit wir wissen, da hängt er. Seine Botschaft wird in Markus 1, 14 bis 15 kurz erklärt. Da heißt es, ich lese es vor: Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das heißt hier, es gibt eine gute Botschaft, ein Evangelium, genau das heißt es, eine gute Botschaft. Ihr müsst keine Angst haben. Und diese Botschaft handelt von dem Reich Gottes. Es ist sein Königreich. Und wisst ihr, warum das dies einmal eine gute Botschaft ist? Weil da endlich das geschieht, worum wir im Vater unser immer bitten. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Endlich sind wir befreit von unserem eigenen Willen, sondern dein Wille soll in meinem Leben gelten. Ich bin nicht mehr so auf mich selbst geworfen, sondern auf Gott. Er ist der mich führen soll. Das Evangelium vom Reich bedeutet, du bist auch eingeladen, dorthin zu kommen. Und wie? Durch Buße? Sicherlich muss ich das tun, dass ich zu meinem Leben ohne Gott Nein sage und zu einem Leben mit Gott Ja sage. Buße, hier Buße, Glaube, das ist die andere Seite. Und so verkündigt Jesus: komm, lass dich einladen zum Reich Gottes. Und du bist befreit von der ewigen Hölle und kannst in den ewigen Himmel kommen. Jesus predigt und fordert die Leute zur Reaktion auf. Und dann kommt er, nachdem er den Gelähmten geheilt hat, zu einem Mann, der Levi heißt. Und da möchte ich lesen aus Markus 2, Abvers 13. Da ging er wieder an den See hinaus und die ganze Menge kam zu ihm und er lehrte sie, und als er vorüberging, sah er Levi, dem Sohn des Alpheus, an der Zollstätte sitzen, und er sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Und es geschah, als er in dessen Haus zu Tisch saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzten, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen: Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Es ist doch erstaunlich, dass Levi so schnell nachfolgt. Jesus sagt: Folge mir, und was tut er? Sofort, er folgt. Wer war denn der Levi? Später wird er auch hier im Markus-Evangelium Matthäus genannt. Also es war Matthäus, unter diesem Namen finden wir ihn sehr oft bei den Jüngern. Er hat auch dieses Matthäus-Evangelium geschrieben, also das vor dem Markus-Evangelium zu finden ist. Wer war dieser Levi? Levi war einer, der ein Zöllner ist. Und ich meine, Zöllner sind heute ja keine schlechten Leute, aber damals war es schon so, weil sie sich entschlossen haben, mit der Besatzungsmacht zu kooperieren. Und jedes Mal, wenn Levi am Zoll saß, dann saß hier für die Bevölkerung ein Gegner unseres Volkes, ein Feind. Der will uns ja unsere letzten Moneten aus der Tasche ziehen und führt ja zum Teil dieses Geld auch der unserer Feinde hin, damit die ihre Soldaten bezahlen können, damit sie uns weiter bewachen. Verstehen wir? Levi war für das Volk ja einer der Letzten, wenn er doch wenigstens nichts gemacht hätte. Aber der ist ja noch gegen uns. Und er sitzt immer wieder dort, als, ja, er muss sich auch irgendwo dazu bekennen, als jemand, der ja doch mit den Römern kooperiert. Und somit wurden die Zöllner, die gegen das Volk Gottes ist, mit den Sündern, die sich überhaupt nicht nach Gottes Geboten ausrichten, gleichgesetzt. Zöllner und Sünder. Heute sollten wir das nicht so sehen, aber von damals ist es auf jeden Fall so gewesen. Wie hat jetzt aber so ein Levi sein Leben geführt? Der will ja auch nicht immer boxen. Der will ja auch schöne Tage erleben. Und sicherlich, weil er viel Geld verdient hat oder auch sich erschlichen hat, dann können wir es ohne zu übertreiben oder ohne da zu weit zu gehen, sicherlich vorstellen, er hatte sein Geld dafür eingesetzt, damit er sich ein paar schöne Tage machen konnte. Ist vielleicht öfter mal in Urlaub gefahren und hat sich mehr geleistet wie andere und konnte sich auch sein Haus und so weiter gut herrichten. Er brauchte ja auch irgendwo einen Ruheplatz. Und ein Mensch braucht auch Anerkennung. Und wenn er das immer vom Volk nicht bekommt, ja, wo sucht er sie dann? Aber bei seinen Kollegen ist ja logisch. Der braucht auch Menschen, die ihm sagen, dass sie ihn schätzen, so wie auch wir. Aber was er dabei nicht gefunden hat, ist, ja, wie kann man das Loch in meiner Seele stopfen? Jeder Mensch hat eine Seele. Und ich bin fest davon überzeugt, dass da Gott etwas hineingelegt hat in unsere Seele, das kann keine materiellen Dinge ausfüllen. Und wenn der reiche Kornbauer einmal sagt, so, jetzt baue ich mir einfach noch größere Scheunen und dann werde ich das alles, was ich da so ernte, reinbringen und dann will ich meiner Seele befehlen, liebe Seele, habe jetzt Ruhe und Frieden, ich habe ja gut vorgesorgt. Das ist eine Illusion. Geld kann mich nicht befriedigen. Letztendlich nicht. Sonst wären alle die, die viel Geld hätten, die fröhlichen und glücklichen Leute. Es scheint eher so zu sein, wer viel Geld hat und sich nach Gott nicht schert und versucht, alles auszukosten, der merkt, dass dieses Loch in seiner Seele größer wird. Es ist so ähnlich wie bei dem verlorenen Sohn, der viel hatte und dann ausgegeben hatte, wie es geht. Und dann am Ende saß er vor dem Schweinetrog und wollte da sein Magen irgendwie füllen. Und dann war es so, dann wurde ihm das noch verwehrt. Und er hat Hunger. Es kommt eine Zeit, wo dieses Loch in der Seele so deutlich wird, dass man weiß, ich kann noch so viel hineinschütten, neue Autos, neue Häuser oder noch was. Es wird nicht gestopft. Es sieht so aus, dass dieser Levi an dieser Stelle war. Denn er hat sich für Jesus interessiert. Und als Jesus an ihm vorbeiging und sagte, folge mir nach, dann wusste er, das ist meine Chance. Jetzt packe ich zu. Meine Chance. Das andere habe ich jetzt alles schon erlebt und ich weiß, wohin es geht. Aber hier, er ruft mich. Er meint tatsächlich mich. Und es ist ein Wunder, wenn es ein Mensch erlebt. Er meint mich. Unter diesen vielen anderen Menschen spricht er zu mir. Und er sagt, komm, folge, folge mir. Folge mir nach. Was bedeutet das? Überlasse deine eigenen Wünsche und Pläne, deine Hoffnungen, deine Zukunft, ja dein ganzes Leben. Überlasse dies, was du die ganze Zeit, worüber du die ganze Zeit dir auch Gedanken gemacht hast, was dir wichtig war, überlasse dies einem anderen. Folgen bedeutet, ich werde mich auf einmal auf etwas anderes ausrichten. Jesus sagt hier, folge mir. Und er stellt sich dar als den, der es weiß, was wir brauchen. Nicht unbedingt, was wir wünschen, das weiß er sicherlich auch, aber er gibt es uns nicht gleich, sondern er weiß, was wir brauchen und gibt das uns. Er ist der Spezialist, wie komme ich in den Himmel? Und er will uns dahin bringen. Er ist der gute Hirte, der sich vorstellt, ja, selbst wenn dich der Wolf angreifen wird, ich bin der Hirte, der sich vor dich und den Wolf stellt und eher lasse ich mich ja töten, wie das dir was passieren soll. So stellt sich der gute Hirte dar. Und dieser Herr sagt, folge mir. Und dann eben auch dieses Wort nach. Folgen heißt nicht, dass ich vorausgehe und der Hirte mich immer irgendwo in Dornengestrüppen suchen muss. Da hat er sich wieder da verhakt und jetzt hole ich ihn wieder her und kaum ist er wieder draußen, hüpft er wieder irgendwo in die Dornen hinein, sondern nachfolgen bedeutet doch eher, Herr Jesus, wo gehst du denn hin? Was willst du denn? Und ich will gehorchen, dir nachfolgen. Manche Leute haben Bedenken, wenn sie das hören, wenn sie merken, Jesus will mich. Sagen, ja, ich möchte schon auch das. Aber, und jetzt kommen die Bedenken, aber, ja, ich muss bei mir noch so viel aufräumen. Ich bin noch nicht bereit, mein Leben Jesus zu geben, weil ich noch so viele Sünden habe. Bei der Vorbereitung ist mir dies wichtig geworden. Lass die Bedenken bei Jesus. Er hat ja kurz vorher auch nachgedacht, wenn er mich ruft, folge mir nach. Dann hat er ja schon einen Entschluss gefasst. Dann brauche ich nicht nochmal nachzudenken, ob das der richtige Zeitpunkt ist. Jesus hat den richtigen Zeitpunkt erwählt und ich habe jetzt die Aufgabe, aufzustehen, so wie er, und zu folgen, und zu folgen. Ich möchte noch einen kurzen Blick auf die Pharisäer und auf die Schriftgelehrten lenken. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben das ja mitgekriegt und haben dann die Jünger gefragt, kann doch nicht sein. Warum ist jetzt Jesus euer Meister und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Warum macht er das? Sollte der sich nicht irgendwie von den Leuten fernhalten, die offensichtlich gegen Gottes Gebote verstoßen, die offensichtlich gegen unser Volk sind? Sollte er sich nicht von denen fernhalten? die Pharisäer und Schriftgelehrten haben einen großen Fehler begangen. Sie haben nicht die Sünde vom Sünder getrennt. Sie haben gesagt, ein Sünder sündigt, das ist ja richtig, und deshalb muss ich mich vom Sünder trennen. Und somit haben sie dem Menschen, dem Sünder selbst, keine Chance gelassen, dass er ja die guten Gaben Gottes kennenlernt. Sie waren immer ablehnend. So versuchten sie, sich auch reinzuhalten. Bei dem Herrn Jesus ist es anders. Er kann trennen zwischen Sünde und Sünder. Deshalb, weil er den Sünder liebt, hat er versucht, so nah wie möglich an ihn heranzukommen und bietet seine Gemeinschaft an. Was er aber auch nicht ist, der Herr Jesus, er ist nicht Freund der Sünde. Er hat nicht mit überlegt, wie kann man anderen Juden übers Ohr hauen oder noch besser übers Ohr hauen. Als er bei dem Levi war, hat er das Gespräch geleitet, hat er seinen Einfluss gelten lassen und geltend gemacht. Er ist der Arzt und der andere war der Kranke, aber der Arzt lässt sich nicht anstecken. Er liebt den Kranken, versucht so nah wie möglich an ihn heranzukommen, um ihm die Botschaft zu sagen, ja, um ihm die Rettung darzustellen. Aber er wird nicht selbst krank. Das ist auch etwas für uns Christen. Wir sollen den Menschen die Botschaft sagen. Wir sollen nahe an sie herankommen und ihnen zeigen, wir lieben dich, aber wir dürfen uns nicht anstecken lassen. Wenn wir uns anstecken lassen, können wir nicht mehr viel von Jesus sagen. So auch hier. Christus kommt zu denen, zu den Sündern und macht deutlich, so sollen auch wir leben. Und für ihn gibt es kein Platz, der zu schmutzig ist, kein Ort, der zu fern ist. Gott will alle. Und wer sich als krank erkennt, darf kommen, er ist eingeladen. Zusammenfassend möchte ich uns dies mitgeben. Wenn Gott redet, dann können wir das nicht hoch genug einschätzen. Wenn Gott zu unserem Herzen spricht, dann sollen wir das dankbar annehmen. Und dann heißt es, tue es, folge, verstock dein Herz nicht, bleib nicht bei der Bewunderung stehen, sondern handle. Levi der Zöllner macht deutlich, dass Reichtum nicht wirklich befriedigt. Er folgt Jesus mit allen Konsequenzen nach. Und Gott hat ihn gebraucht. Deshalb lesen wir auch noch heute ja, sein Evangelium. Hätte er sich damals wahrscheinlich auch nicht träumen lassen. Folge mir nach, das ist der Ruf von Jesus. Und wer sich auf ihn einlässt, der wird gesegnet. Er wird gesegnet mit der Führung des Herrn und wird gesegnet mit der ewigen Heimat. Ja, Gott möge uns auch alle Gnade schenken. Amen.